Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Es hat sehr lange gebraucht, bis in Deutschland die Verfolgung von Sinti und Roma während des Nationalsozialismus überhaupt anerkannt wurde. Bis heute geht es dabei auch immer wieder um die Frage, wer diese Geschichte der Verfolgung erzählt und welches Wissen in sie einfließt.
Der Umgang mit Material aus dem Nationalsozialismus ist ein Kernthema für die Wissensgeschichte der NS-Verfolgung von Sinti und Roma. Vor allem der Verbleib und der Umgang mit Material der Rassenhygienischen und Bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle am Reichsgesundheitsamt spricht Bände. In Hamburg wurden Teile des Materials aus dem Nationalsozialismus nach 1945 für den Aufbau einer Zigeunerdienststelle bei der Kriminalpolizei genutzt. In diesen Akten trugen Polizisten bis in die 70er Jahre akribisch Daten über Hamburger Sinti und Roma zusammen. Wohlgemerkt, ich kann es nur einfach nochmal betonen, nicht ermittlungsbezogen, sondern minderheitsbezogen und meistens familienweise.
Die Nationalsozialisten führten Akten und Dokumente über Sinti und Roma, um sie zu verfolgen und zu ermorden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gingen diese Akten und Dokumente aber nicht alle in öffentlich zugängliche Archive. Sie blieben vielmehr weit verstreut, im Besitz von Privatpersonen, in universitätsnahen Institutionen und auch in Polizeibehörden, zum Beispiel in Hamburg, wo sie weiter benutzt wurden, um Informationen über Sinti und Roma zu sammeln. Das erzählt Yvonne Robel in ihrem Vortrag. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut für Zeitgeschichte in Hamburg. Lange waren die Dokumente aus der Zeit der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nicht frei zugänglich. Das erschwerte die historische Arbeit und damit einher gingen Konflikte über die Deutungshoheit der Geschichte der Verfolgung von Sinti und Roma. Das erzählt Yvonne Robel am Beispiel einer großen Ausstellung, die Anfang der 1980er Jahre am Hamburger Museum für Völkerkunde stattfand. Ein Hinweis noch: In diesem Hörsaal geht es um die Verfolgung und Diskriminierung von Sinti und Roma und in diesem Zusammenhang werden auch zeithistorische Begriffe und Formulierungen zitiert, die heute als rassistisch und diskriminierend gelten. Yvonne Robel thematisiert die problematische Verwendung von Tätersprache am Anfang ihres Vortrags selbst. Der Titel des Vortrags ist »Der NS-Genozid an Sinti und Roma – Zum Wandel von Deutungshoheiten in der Bundesrepublik Deutschland«. Yvonne Robel hat diesen Vortrag am 6. Juni 2024 gehalten an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg im Rahmen der Vorlesungsreihe Erfahren, Erkunden, Erkennen – Wissensgeschichtliche Perspektiven auf den Nationalsozialismus.
Ich bin sozusagen ein bisschen versucht, eingangs zu fragen, was Sie eigentlich über die nationalsozialistische Verfolgung von Sinti und Roma wissen. Woher Sie dieses Wissen haben, wann Sie darüber gestolpert sind oder es vielleicht aktiv gesucht haben. Auch das könnte zu einer Wissensgeschichte des Nationalsozialismus gehören. Aber dann würde der Abend etwas anders verlaufen als gedacht. Vielleicht verschieben wir diesen Part auf später. Was Sie in den nächsten 50 Minuten erwartet, sind einige Überlegungen von mir darüber, welches Wissen über die nationalsozialistischen Massenverbrechen an einer letztlich durch die Nationalsozialisten definierten Gruppe von den späten 40er Jahren bis in die 1980er Jahre in der Bundesrepublik kursierte. Und das werde ich natürlich ausschnitthaft thematisieren, also nur ausschnitthaft thematisieren können. Mit der Frage nach Deutungshoheiten, die ja im Vortragstitel enthalten ist, geht es mir darum, wer wann mit welchen Darstellungen gehört wurde. Wer also welches Wissen produzierte und was es brauchte, um Wissen durchzusetzen. Vor allem möchte ich dabei den versuchten Wandel von Wissen über die NS-Verfolgung von Sinti und Roma ins Zentrum rücken. In einem ersten Schritt werde ich für die Zeit bis in die 70er Jahre viel über Wissenslücken sprechen. Dabei möchte ich verdeutlichen, dass wir es hier vor allem mit systematisch marginalisierten und überschriebenem Wissen zu tun haben. Hier werde ich auch hin und wieder einen Blick nach Hamburg werfen. In einem zweiten Schritt werde ich mich auf die frühen 80er Jahre konzentrieren und darüber sprechen, was es hieß, dass die Sinti und Roma, also die Bürgerrechtsbewegung von Sinti und Roma, explizit versuchte, ein Gegenwissen zu etablieren. Dafür gehe ich dann ausführlicher auf die frühen 80er Jahre in Hamburg ein, da in dieser Zeit in gewisser Weise der Streit um Deutungshoheiten sehr kulminierte. Mit diesem verdichteten Blick lässt sich verdeutlichen, was es in diesem Fall für dieses Beispiel hieß, dass Wissen über den Nationalsozialismus stets auch umkämpftes Wissen war. Zunächst noch eine meistens dann doch notwendige Vorbemerkung. Ein grundsätzliches Problem, mit dem wir konfrontiert sind, wenn wir über NS-Verfolgung sprechen, ist, dass wir dabei immer wieder auf Tätersprache zurückgreifen. Und damit wird bei mir bzw. in den verwendeten Quellen auch immer wieder sichtbar, nicht gerade wenig heute auch der Begriff Zigeuner immer wieder auftauchen. Der Begriff Zigeuner ist eine Fremdbezeichnung, die spätestens seit dem 19. Jahrhundert biologistisch-rassistische Elemente enthielt. Er steht für eine Geschichte von Diskriminierung, Verfolgung und Vernichtung, er grenzt aus und er stigmatisiert bis heute. Die Nationalsozialisten verfolgten unter dieser Bezeichnung Menschen, die sich selbst, wie zum Beispiel in Deutschland oder Österreich, als Sinti oder Roma verstanden. Andere jedoch verstanden sich zum Beispiel als französischer Manouche oder Calais oder aber auch als rumänische Caldaraș. Wieder andere hatten sich bis dahin vielleicht einfach als Deutsche, Belgierinnen, Franzosen oder Serbinnen definiert. Die Bestimmung als Zigeuner betraf also Menschen mit sehr unterschiedlichen Selbstverständnissen. Im Grunde ist es sozusagen auch eine Engführung, was ich mit meinem Titel gemacht habe, nämlich vom Genozid an Sinti und Roma zu sprechen. Aber damit steht der Begriff vielleicht einmal weniger auf der Folie. Ich habe bereits in der Ankündigung auf dem Flyer für diesen Vortrag geschrieben und kann es hier eingangs nur noch mal unterstreichen. Die wissenschaftliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Massenverbrechen an als Zigeuner verfolgten Menschen war mindestens bis in die 80er Jahre vor allem eins dürftig. Das bringt mich direkt zu meiner ersten These. Beim Wissen über die NS-Verfolgung von als Zigeuner stigmatisierten Menschen handelt es sich lange Zeit jedoch nicht um ein Wissen, das nicht vorhanden war, sondern um eins, das systematisch marginalisiert und überschrieben wurde. Wissen über Aspekte der Verfolgung aus der Erfahrungsperspektive von Verfolgten gab es nämlich durchaus. Zum einen, wenn man auf die juristische Beschäftigung mit NS-Verbrechen schaut. In den Nürnberger Prozessen kamen bereits Informationen über die Behandlung von Sinti und Roma in Auschwitz zur Sprache, unter anderem über medizinische Experimente an Verfolgten. Hier zeichnete sich ab, was sich später zum Beispiel auch in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen in den 60er Jahren immer wieder wiederholte. Verbrechen an als Zigeuner verfolgten Menschen stellten meist nur einen nebengeordneten Aspekt in umfangreicheren Tatzusammenhängen dar. Bei der Urteilsfindung blieben sie in der Regel unberücksichtigt. Aber von nicht vorhandenem Wissen kann eben auch nicht die Rede sein. So auch Ende der 40er Jahre und Ende der 50er Jahre, als Ermittlungen gegen die hauptverantwortlichen Wissenschaftlerinnen eingeleitet wurden, die in der sogenannten rassenhygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle am Reichsgesundheitsamt tätig gewesen und damit für die rassenideologische Begutachtung und die Entscheidung über Deportationen verantwortlich gewesen sind. Zu diesen Ermittlungen war es übrigens durch Anklagen von Überlebenden gekommen. Beide Verfahren gegen den Leiter der Forschungsstelle Robert Ritter und seine Mitarbeiterin Eva Justin wurden nach jeweils ungefähr 2 Jahren eingestellt. Die Erfahrungen der Befragten wurden fundamental in Frage gestellt. Aber das Wissen hier, vor allem über die Rolle der Rasseforscher an der rassenhygienischen Forschungsstelle, war potenziell zugänglich und wurde gesammelt. Gleiches gilt für die umfangreichen Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft unter Fritz Bauer. Auch gegen Beamte aus dem ehemaligen Reichskriminalpolizeiamt, zu dem seit 1938 dann die Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens zählte, gegen die wurde sozusagen ermittelt. Die Beschuldigten entlasteten sich gegenseitig und die ehemaligen Verfolgten wurden in eine schwache Position gedrängt, ohne Frage. Aber auch hier wurde Wissen, diesmal über Polizeibeamte als Täterin, gesammelt. Die juristische Bearbeitung des Themas wäre ein ganz eigenes Thema. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, Ulrich Opfermann hat jüngst dazu ein 500-seitiges Buch veröffentlicht, wo man das ausführlicher nachlesen kann. Worum es mir geht, ist, dass mit diesen Anklagen und Aussagen auch bereits früh Selbstzeugnisse von Überlebenden vorhanden waren. Daneben existierten einige wenige frühe schriftliche Zeugnisse von Überlebenden Sinti und Roma, vor allen Dingen auch im österreichischen Raum. Selbstzeugnisse, gerade auch als selbstverfasste Texte, entstanden bereits früh auch im Rahmen der Bemühungen um Haftentschädigung und Rückerstattung, auch im Bemühen um Soforthilfen direkt nach dem Krieg oder bei Versuchen, entzogene Ausweispapiere zum Beispiel zurückzuerlangen, gaben Betroffene ständig über Aspekte der eigenen und auch der familiären Verfolgung Auskunft. Stellvertretend dafür stehen diese beiden Schreiben an Hamburger Behörden. In beiden berichten Überlebende davon, wie sie im Mai 1940 aus Hamburg in ein provisorisch eingerichtetes Lager in Belzig nahe Lublin deportiert worden sind und dort die Ermordung von Familienangehörigen miterleben mussten. Schätzungen zufolge haben ca. 80% der damals Deportierten nicht überlebt. In dem Schreiben rechts, das von 1950 ist, heißt es unter anderem: Wenn Sie das, was wir mitmachten, eine Ausweisung nennen, wie kommt man dann dazu, meinen Vater mit 2 Geschwistern zu erschießen und meine Mutter mit 4 Geschwistern ganz einfach verhungern zu lassen? Für nichts als wegen so einer blöden Ausweisung, wie Sie es in Ihrem Schreiben betonen. Als wir damals am 26. Mai nach dem oben genannten KZ abtransportiert wurden, war die Hamburger Polizei zuständig und so weiter. Erfahrungen wie diese wurden mehrfach artikuliert und festgehalten, aber sie wurden kaum gehört. Ein anderes, wirkmächtig kursierendes und gesellschaftlich anerkanntes Wissen überlagerte dieses Erfahrungswissen über die NS-Verfolgung, nämlich solches über die Minderheit. Und dieses Wissen über die Minderheit wurde von sogenannten Zigeunerexperten, von Polizistinnen diverser Sonderabteilungen, von Mitarbeiterinnen verschiedener Behörden, vor allem in Sozial- und auch Schulbehörden zum Beispiel, aber auch medial produziert. Fragt man danach, welche daraus folgenden Erzählungen über die NS-Verfolgung von Sinti und Roma nach 1945 lange Zeit dominant waren, lässt sich das auf einige zentrale Punkte bringen. Und hierbei stütze ich mich im Folgenden auf die Arbeiten von Carola Finks, die das dominierende Wissen mehrfach treffend gebündelt hat. Zum einen erwies sich die Bagatellisierung der NS-Verfolgung als überaus wirkmächtig. Verhaftung und Deportation wurden als normale Verwaltungsvorgänge im vorgegebenen rechtlichen Rahmen gedeutet. Gerade auch bezogen auf das Handeln der Polizei als ein wesentlicher Akteur der Verfolgung. Deportation von Sinti und Roma, allen voran die vom Mai 1940 ins Generalgouvernement, von denen reichsweit über 2500 Menschen, in Hamburg ca. 550 Menschen betroffen waren, wurden als Umsiedlung oder Ausweisung bezeichnet. Und genau darauf nimmt die eben zitierte Frau in ihrem Schreiben Bezug. Vor allem hielt sich hartnäckig der Verweis darauf, dass Verhaftung und Deportation kriminalpräventive Gründe gehabt hätten. Sie wurden also aus dem angeblich kriminellen Verhalten der Betroffenen erklärt. Damit einher ging zweitens eine Stigmatisierung der Opfer, die auf einer langlebigen antiziganistischen Sinnstruktur beruhte. Besonders das Bild des fremden und heimatlosen Zigeuners und diese Zuschreibung der Kriminalität führten dazu, dass Sinti und Roma vor Ort nicht etwa als rückkehrende Überlebende betrachtet wurden, sondern als die anderen, die irgendwie weg gewesen, aber nun leider wieder da waren. Durchgängig wurde zwischen ansässigen Bürgerinnen und Zigeunern getrennt und wurde ihnen kollektiv vornehmlich negative Charaktereigenschaften unterstellt. Der Vorwurf der Asozialität und Kriminalität war damit eigentlich unüberwindbar. Dass die Verfolgung, Festsetzung und Deportation als Resultat einer kriminellen, asozialen Lebensweise gedeutet wurden, hat Carola Finks als Schuldumkehr bezeichnet. Die Opfer der Verfolgung brachte dies anhaltend in einen doppelten Beweiszwang. Sie mussten beweisen, dass sie diesen Zuschreibungen nicht entsprechen, und sie mussten beweisen, dass sie nicht fälschlich die Anerkennung ihres Leids anforderten auf verschiedenen Ebenen. Sie waren konfrontiert mit einer permanenten Leugnung des Völkermords, denn nichts anderes war die Verneinung rassistischer Gründe für die Verfolgung. Die Erzählung, dass es sich zumindest bis zu den Deportationen nach Auschwitz-Birkenau 1943 nicht um eine Verfolgung aus rassischen Gründen, wie es hieß, sondern um legitimes kriminalpräventives Vorgehen handelte, war nicht zuletzt wirkmächtig auch in der Entschädigungsgesetzgebung der 50er Jahre dann festgeschrieben worden. Ansprüche auf Entschädigung wurden nicht nur verunmöglicht, sondern auch als illegitim erklärt. Das spiegelte sich in Vorwürfen, Sinti und Roma hätten sich auf kriminellen Wegen hohe Entschädigungen erschlichen. Kondensiert lässt sich dieses Bündel an Deutungsmotiven immer wieder in Behördenkorrespondenzen, aber auch in wissenschaftlichen Arbeiten lesen. Und um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, hier einen Blick in ein Schreiben aus dem Haupternährungsamt Harburg aus dem Jahr 1945. Darin heißt es unter anderem: Abgesehen davon besitzen die sogenannten ehemaligen KZ-Leute gültige Papiere von der Polizeibehörde, versehen mit den beiden Kontrollstempeln, sodass von ihnen beantragte Bezugsrechte gemäß den neuen Richtlinien nicht abgelehnt werden dürfen. Diese Menschen liegen nun buchstäblich den ganzen Tag auf der Dienststelle, um aufgrund ihrer Unterlagen Bezugsrechte geltend zu machen. Und darunter: Es liegen außerdem Beweise vor, dass das Gesindel alle möglichen Papiere in zwei- und dreifacher Originalausfertigung besitzt und dadurch das allgemeine Wirtschaftsleben beeinflussen und schädigt. Mindestens die Hälfte der fragwürdigen Elemente hat falsche oder doppelte KZ-Entlassungsscheine. Wie gesagt, den Leuten oder besser gesagt sämtlichen Zigeunern muss sofort das Handwerk gelegt werden und eine unverzügliche Ausweisung im Einvernehmen mit dem Herrn Gouverneur angestrebt werden. Gefunden habe ich dieses Schreiben in Akten der Polizei, der es zur Kenntnisnahme direkt weitergeleitet wurde. Das ist nur eines von vielen Beispielen für die menschenverachtende Ignoranz und die Leugnung, dass es sich bei Sinti und Roma um Verfolgte und vor allem um rassistisch Verfolgte handelte. Etwas verhaltener liest sich das in publizierten Schriften, aber die Richtung war im Grunde eine ganz ähnliche. Dabei spielte zum Beispiel auch das Münchner Institut für Zeitgeschichte eine eher wenig rühmliche Rolle. Zwar hatte Hans Buchheim als einflussreicher Mitarbeiter des IFZ 1958 mehrere Gutachten vorgelegt, in denen er zu dem Schluss kam, dass die Deportationen von 1940 aus rassischen Gründen erfolgt waren. Zu dieser Zeit war das, wie schon gesagt, alles andere als die dominierende Darstellung und entsprach eben auch nicht das, was in den Entschädigungsregelungen kommuniziert wurde, weil da wurden ja sozusagen alle Verfolgungen ab 1943 erst aus rassistischen Gründen eingestuft. Aber anstatt sich mit diesem Wissen und aus dieser etablierten Position heraus Gehör zu verschaffen, bot das IFZ einem anderen Autor und damit auch einem anderen Wissen eine öffentliche Bühne. 1959 durfte der Kriminologe Hans-Joachim Döring in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte einen Aufsatz veröffentlichen, in dem er das kriminelle Verhalten der Verfolgten als schwerwiegenden Grund für die 1940er Deportation bewertete. Also er bediente genau dieses kriminalpräventive Argument. Er kam zu dem Schluss, Zitat, dass Maßnahmen, die sich gegen die Zigeuner richteten, nicht immer oder ausschließlich aus rassischen Gründen erklärt werden können bzw. erklärt zu werden brauchen. Schon deshalb wird in Entschädigungsprozessen für die geltend gemachte rassische Verfolgung oft nur wenig beweiskräftiges Material vorgelegt. Und kurz darauf war bei ihm zu lesen: Es ist allgemein bekannt, dass die mittlere und namentlich die Bagatellkriminalität der Zigeuner, insbesondere der Zigeunermischlinge, bedeutend höher liegt als die der sesshaften, nicht-zigeunerischen Bevölkerung. Dörings Thesen blieben unwidersprochen. Mit den Vierteljahrsheften hatten sie einen recht exponierten Platz gefunden, kann man so sagen. 1964 veröffentlichte Döring sie dann nochmal in seiner Dissertation nochmal ausführlicher. Nachzulesen ist das sozusagen ausführlicher, dieser ganze Vorgang, diese Veröffentlichungsgeschichte als eigener Teil von auch einer Wissenschaftsgeschichte in Sebastian Lotto Kusches Dissertation, die 2022 erschienen ist und sich mit der langen Anerkennung des Völkermords in der Bundesrepublik befasst. Nicht von ungefähr habe ich zum einen aus einem Schreiben zitiert, das sich in Polizeiakten findet, und zum anderen aus einer wissenschaftlichen Publikation. Wesentlich für die Aufrechterhaltung dieses verleugnenden Wissens war ein eng zusammenarbeitendes polizeilich-wissenschaftliches Netz von Akteuren. Sogenannte Zigeunerexperten aus Polizei und Wissenschaft, oftmals ehemalige Täterinnen, die wieder in entsprechenden Positionen saßen, gaben nicht nur den Ton an. Sie verfügten auch über ein Monopol, wenn es darum ging, auf Material aus dem Nationalsozialismus, und damit meine ich Stammbäume, Akten der Kriminalpolizei, medizinische Gutachten und so weiter, zurückzugreifen. Die persönlichen Netzwerke von diesen Akteuren und ihr Handeln im politischen Feld bestimmten darüber, was an Wissen über die NS-Vergangenheit transportiert und rezipiert wurde. Und das funktionierte deswegen so wirkmächtig, weil sie sich sozusagen gegenseitig permanent in ihrem Expertenstatus bestätigten, weil sie eben solche Netzwerke hatten, die sie hatten. Polizisten tauschten Daten zwischen den Dienststellen aus. Dafür nahmen sie auch Kontakt zu DDR-Behörden auf. Sie wurden von anderen Behörden mit ihrem Wissen in Dienst genommen, aber sie fungierten eben auch zum Beispiel in Entschädigungsverfahren als Expertinnen. Wissenschaftlerinnen, die sich als Rasseforscher verstanden, dominierten nicht nur das publizistische Feld, sondern traten als Politikberaterin, als Informationsgeber für die Polizei und ebenfalls als Gutachterin in Entschädigungsverfahren auf. Ein sehr bekannter Name in diesem Feld ist der Mediziner Hermann Arnold, der in den 50er und 60er Jahren einige Bücher über Vaganten, Asoziale und Zigeuner veröffentlichte und zunehmend als Experte protegiert wurde in der Bundesrepublik. Arnold reaktivierte krasse hygienische und erbbiologische Überlegungen aus der NS-Zeit. Er verstand sich selbst als Impulsgeber für die politische und sozialarbeiterische Praxis. So arbeitete er unter anderem als Berater für die praktische Polizeiarbeit. Bei seinen Kontakten zur Hamburger Kriminalpolizei ging es etwa um einen Abgleich von genealogischen Daten und Stammbäumen. Auch Ruth Kellermann, ein anderer berühmter Name, die zwischen 1938 und 1945 an der Rassenhygienischen und Bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle beschäftigt gewesen war, in Hamburg und später im KZ Ravensbrück umfangreiche Untersuchungen an als zigeunerverfolgten Menschen durchgeführt hatte, wurde von der Hamburger Kriminalpolizei für gutachterliche Tätigkeiten und als Informationsgeberin für aktuelle Datensammlungen bemüht. Diese und andere Akteure waren übrigens auch in der Position, Strafverfolgung wegen NS-Verbrechen zu vereiteln, indem sie nämlich in den Positionen saßen, wo Akten zurückgehalten oder auch vernichtet werden konnten. Sie verfügten in vielerlei Hinsicht über eine machtvolle Sprecherposition und wurden durchweg als glaubwürdiger angesehen als die Opfer der NS-Verfolgung. Genau gegen diese Umstände musste sich die Roma-Bürgerrechtsbewegung positionieren, die sich vor allem seit den 70er Jahren in Deutschland breiter entwickelte. Der politische Ansatz der Bürgerrechtsbewegung war es, und damit gehe ich zu meiner zweiten These über, nicht nur Wissen über die Verfolgung im Nationalsozialismus, über die Täterinnen etc. herzustellen, sondern vielmehr ein explizit als Gegenwissen konzipiertes Wissen sichtbar zu machen. Das heißt, das Hinterfragen dieses bisherigen Expertentums, also das Durchbrechen der skizzierten mächtigen Sprecherposition sogenannter Zigeunerexperten, war nicht nur irgendein, sondern ein ganz wesentlicher Aspekt der Selbstermächtigung in den 70er Jahren. Wie das konkret aussah, was das hieß, möchte ich am Beispiel Hamburgs thematisieren. Hier kulminierten Auseinandersetzungen über Deutungshoheiten besonders eindrücklich Anfang der 80er Jahre. Einen Ausgang nahmen sie unter anderem mit den Vorbereitungen einer Ausstellung am Hamburger Völkerkundemuseum, auf die ich etwas genauer eingehen möchte. Die Ausstellung wurde 1983-84 unter dem Titel »Zigeuner zwischen Romantisierung und Verfolgung – Roma, Sinti, Manouche, Calais in Europa« gezeigt. Links sehen Sie den Flyer, der zur Eröffnungsveranstaltung einlud. Rechts blicken Sie auf den Eingang des Museums, vor dem ein Wohnwagen präsentiert wurde, der aus Düsseldorf organisiert worden war und der zu bestimmten Öffnungszeiten auch von innen besichtigt werden konnte. Seit 1981 liefen Vorbereitungen für die Ausstellung. Sie sollte sich mit der Kultur von Roma in Europa, aber auch mit Begrifflichkeiten, mit Klischees, mit Aspekten der Verfolgung sowie mit der sozialen Lage von Sinti und Roma und ihrer politischen Selbstorganisation befassen. Das Projekt hatte sich Rüdiger Vossen auf die Fahnen geschrieben, der seit den 60er Jahren am Museum arbeitete und dort die Abteilung Eurasien leitete, wozu räumlich West- und Osteuropa, Nordafrika, Vorderasien und die Sowjetunion gezählt wurden. Der Völkerkundler war auf Töpferhandwerk spezialisiert und hatte, soweit ich das jedenfalls richtig überblicke, vorher nicht unbedingt zur Geschichte oder Kultur von Sinti und Roma gearbeitet. Im Vorfeld der Ausstellung nahm er Kontakt zu Roma-Verbänden auf, um sozusagen überhaupt an Informationen und Material zu kommen. Er nahm unter anderem auch am 3. Internationalen Welt-Roma-Kongress teil, der 1981 in Göttingen stattfand. Außerdem war er Mitglied in der Gesellschaft für bedrohte Völker, die sich in der Öffentlichkeit als Fürsprecher von Minderheitsbelangen positionierte und seit Ende der 70er Jahre versuchte, für die Verfolgungsgeschichte und für die Situation von Sinti und Roma zu sensibilisieren. In Hamburg suchte Vossen Kontakt zur Rom- und Sinti-Union, die bereits 1978 ins Leben gerufen worden war. Die RCU, wie ich sie auch im Folgenden abkürzen werde, verstand sich als politisches Sprachrohr von in Hamburg lebenden Roma und Sinti und wollte zugleich in allen notwendigen Lebensbereichen beraten. Ein erstes Gespräch über die geplante Ausstellung fand Anfang 82 zwischen Rüdiger Vossen und Rutger Kawczynski sowie Tornado Rosenberg von der RCU statt. Von Beginn an verfolgte Vossen die Idee einer zweigeteilten Ausstellung. A, einer Selbstdarstellung durch Sinti- und Roma-Gruppen, ihre Kultur, Geschichte, Probleme und ihre Forderungen. Und B, eine europabezogene wissenschaftliche Ausstellung, wie er sagte, die den größeren Teil der gesamten Ausstellung ausmachen sollte. In der Kulturbehörde sprang man ebenfalls auf das Thema auf. Der Senatsdirektor Volker Plagemann nahm bereits 1981 zu Mitarbeiterinnen im Schauspielhaus, in der Oper, beim Film und Fernsehen, in den Bücherhallen und in Stadtteilinitiativen auf, um flankierend gemeinsam mit Sinti und Roma ein Zigeunerkulturprogramm, wie es hieß, auf die Beine zu stellen. Diese Vorbereitung und das Interesse wurde natürlich von breiteren Entwicklungen auf nationaler und lokaler Ebene gerahmt. Ich will nur ein paar Stichworte nennen. Erstens geriet zu der Zeit die Erinnerungskultur in Bewegung und die Opfer der Verfolgung rückten stärker in den Blick. Als Ausgangspunkt wird hier immer wieder die Ausstrahlung der Serie Holocaust im deutschen Fernsehen 1979 genannt, also ein neuralgischer Punkt. Zweitens entwickelte sich in den 80er Jahren die Debatte über die sogenannten vergessenen Opfer, in deren Kontext auch Lücken in der Entschädigungspraxis skandalisiert wurden. Die daraus folgende Einrichtung diverser Härtefonds ermöglichten Einmalzahlungen an NS-Verfolgte, die bis dahin durch alle Raster der Entschädigung gefallen waren. Und drittens entwickelte sich auf Bundesebene und lokal ein gesteigertes Interesse an der Situation sozialer Randgruppen, damit auch an der sozialen Situation von Sinti und Roma, woraus so ein aktueller Handlungsbedarf auf politischer Ebene abgeleitet wurde. Und letztlich, das ist ehrlich gesagt mir gerade vorhin erst aufgefallen, nochmal so als Datum, 1982 gründete sich der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und 1982 formulierte erstmals ein Politiker, nämlich damals Helmut Schmidt als Bundeskanzler, dass die Verfolgung von Sinti und Roma aus rassistischen Gründen erfolgt war, dass sie Völkermord zu nennen sind. Also es erfolgte der erste Schritt zu einer offiziellen Anerkennung 82. Also das ist sozusagen alles ganz dicht in diesen frühen 80ern. Doch zurück zur Hamburger Ausstellung. Ich will das Ergebnis im Prinzip schon mal kurz vorwegnehmen. Im Laufe der Zeit zogen sich Sinti und Roma, vor allem eben die Vertreter der RCU, aus der Ausstellungsvorbereitung und aus dem Kulturprogramm vollkommen zurück. Für Letzteres bedeutete das, dass einige wenige Veranstaltungen in sehr, sehr abgespeckter Version stattfanden, aber die ambitionierten Pläne der Behörde nicht umgesetzt wurden. Die Ausstellung indes wurde erarbeitet und vom September 83 bis Februar 84 am Hamburger Völkerkundemuseum, wie es damals hieß, gezeigt. Der Rückzug wurde offiziell mit einem zeitgleichen Vorgang begründet, auf den ich gleich noch eingehen werde, nämlich die Zugänglichkeit von Aktenmaterial. Aber auch in der Zusammenarbeit zwischen Vertretern der RCU und Rüdiger Vossen knirschte es sichtlich. Spätestens 1982 kritisierte die RCU die mangelnde Zusammenarbeit mit Angehörigen der Minderheit. Vossen wiederum sah sich völlig missverstanden, hat er doch aus seiner Perspektive zahlreiche Kontakte geknüpft und die hat er geknüpft und war auch selbst Mitglied in der RCU geworden. In einem Brief des Vorstandsvorsitzenden der RCU, Rutger Kawczynski, an Rüdiger Vossen vom Mai 1982 heißt es unter anderem: Die Rom und Sinti sind in der Vergangenheit immer wieder durch subjektive Darstellungen in der Öffentlichkeit diskreditiert worden. Dies wog umso mehr, als wir schon immer die geeignetste Gruppe waren, an der man ungestraft seine Vorurteile abladen und Unrecht begehen durfte. Nicht zuletzt waren Wissenschaftler diejenigen, die die Verfolgung und systematische Ausrottung unseres Volkes eingeleitet und legitimiert hatten. Aus dieser Erkenntnis heraus sind wir natürlich sehr skeptisch und kritisch, wenn es darum geht, dass Wissenschaftler wieder einmal daran gehen, unser Leben und unsere Kultur darzustellen. In der Kommunikation zwischen der RCU und Vossen tat sich meiner Einschätzung nach ein grundsätzliches Perspektivproblem auf. Vossen wollte eine völkerkundige Ausstellung präsentieren, darin die Kultur, das Sinti und Roma, thematisieren und bezog sich dabei auch auf Erkenntnisse der Zigeunerforschung und er nannte sie auch so. Roma-Verbände stellten gerade die völkerkundliche und sehr homogenisierende Sicht auf Minderheitsangehörige grundsätzlich in Frage und kritisierten permanent Deutungshoheiten, gerade von selbsternannten wissenschaftlichen Experten, zudem aus einem nicht gerade unbelasteten Fach wie der Völkerkunde. Anfang 1983 legte die RCU einen Entwurf vor, im ersten Teil der Ausstellung, erinnern Sie sich, der sollte ja sozusagen selbst gestaltet werden von der Minderheit, die Systematik der Verfolgung, so nannten sie es, von 1933 bis 1983 zu thematisieren. Vossen hatte Bedenken. Er war der Meinung, die Selbstdarstellung sollte nicht auf die Verfolgung beschränkt und die Zeit des Nationalsozialismus nicht auf eine Ebene mit der Nachkriegszeit gestellt werden. Er berief sich dabei auf wissenschaftliche Standards. Im Rückblick schrieb er, in einem Völkerkundemuseum konnte die von den Bürgerrechtsverbänden angestrebte Beschränkung der Ausstellung nahezu ausschließlich auf den Aspekt der Verfolgung und Diskriminierung von Zigeunern nicht befriedigen. Das, was für die Bürgerrechtsarbeit also Ausdruck von Emanzipation war, nämlich die Anerkennung der Verfolgungsgeschichte einzufordern und Kontinuitäten zu thematisieren, wurde von Vossen hier als nicht kompatibel mit musealen Standards angesehen. Im Prinzip war es bereits ein grundsätzliches Problem, dass er von vornherein so eine zweigeteilte Ausstellung als Ziel verfolgte. Er bediente damit meines Erachtens weiterhin eine Trennung zwischen der Perspektive der Minderheit und der der irgendwie gelagerten, wissenschaftlich gestützten Mehrheit. Und dabei vertrat Vossen zwar durchaus partizipative Ansätze, wollte aber über inhaltliche Schwerpunktsetzungen die Oberhand behalten. Diese irgendwie aus heutiger Sicht sehr eigenartige Mischform zwischen Partizipation und dem Beharren auf Deutungshoheiten ist in gewisser Weise sehr, sehr zeittypisch. Ähnliches findet sich oftmals in Beschäftigungen mit der sozialen Situation von Sinti und Roma oder bei minderheitsbezogenen Wohnprojekten aus der gleichen Zeit, die in verschiedenen Städten entstanden. Akteure aus der Politik, aus der sozialen Arbeit oder auch Wissenschaftlerinnen vertraten einen Ansatz, den ich Empowerment von oben nennen würde und bestätigten sich dabei selbst fortwährend als beratende Experten. Das Zeittypische zeigte sich übrigens auch bereits im Titel der Ausstellung, der ja hieß Zigeuner zwischen Romantisierung und Verfolgung, Roma sind die Manouche Calais in Europa. Mit den Verweisen auf Romantisierung und Verfolgung deutete sich ein kritischer Blick auf jeden Fall an, aber scheinbar unreflektiert stand da eben die Selbstbezeichnung, standen einige Selbstbezeichnungen von Menschen neben der diffamierenden Fremdbezeichnung Zigeuner. Nur mal kurz, der ursprüngliche Arbeitstitel für die Ausstellung macht das noch deutlicher, da war nämlich Roma Sinti gleich Zigeuner zwischen Romantisierung und Verfolgung. Gerade der Umgang mit dem Zigeunerbegriff war eines der großen politischen Themen zu der Zeit, nicht nur in Hamburg. Das ungefilterte Nebeneinander findet sich 1:1 in Behördenunterlagen auf einem Aktendeckel der Hamburger Innenbehörde, der ist von 1984, wo Sie sozusagen in der Mitte sehen Zigeuner und in Klammer runter Sinti und Roma. Das findet man in verschiedenen Varianten, manchmal durchgestrichen, manchmal später angemerkt, handschriftlich und so weiter. Aber nochmal zurück zum Stellenwert der NS- und Nachkriegsverfolgung in der Ausstellung, über den sich die Beteiligten offensichtlich irgendwie nicht einig waren. Auf die NS-Vergangenheit hatte Vossen durchaus verschiedentlich verwiesen, das war ihm auch wichtig, um die Wichtigkeit der Ausstellung zu untermauern. Er wollte sie sogar als wichtiges Stück Vergangenheitsbewältigung begreifen. Und von Behördenseite wurde die Relevanz der Ausstellung, aber auch diese ursprüngliche Idee der begleitenden Kulturveranstaltung, irgendwann damit begründet, dass sie sich in eine Reihe von Veranstaltungen rund um 50 Jahre Machtergreifung einfügten. Hier zu sehenden Flyer zur Ausstellung wurde explizit, auch bildlich, auf die NS-Geschichte verwiesen. Hierbei wurden unter anderem die Leihgaben aus der KZ-Gedenkstätte Auschwitz hervorgehoben, die sozusagen in der Ausstellung ihren Platz fanden. Freilich entstand hierbei sozusagen, wie das halt manchmal auch so ist auf solchen Flyern, ein sehr eigenartiges Nebeneinander, schon allein wenn wir die Bilder betrachten. Hier sehen Sie einige Blicke in die Ausstellung selbst. Links oben ein Bereich, der mit Romantisierung und Werbung überschrieben war und damit Stereotype, wie sie bis in die Gegenwart wirksam sind, thematisierte. Links unten ein großer Schwerpunkt der Ausstellung, nämlich die Präsentation von als klassisch definierten Handwerkszweigen, sehen Körbe für das Korbflechten, Kesselschmiede, Geigenbau und so weiter. Rechts oben, so wurde es zumindest auf dem Flyer beschrieben, dass es ein Nachbau eines Wohnzimmers einer Hamburger Sozialwohnung sozusagen präsentiert wurde. Interessanterweise ist sozusagen Anfang der 80er Jahre ein explizit minderheitbezogenes Wohnprojekt in Hamburg entstanden. Ich müsste dem noch weiter nachgehen, ob das sozusagen damit in Zusammenhang steht. Aber es gab halt diese Sensibilität für dieses Thema Wohnen in der Zeit. Und rechts unten schließlich der Bereich, der die NS-Verfolgung thematisierte und dabei abermals auf dieses sehr eindrückliche, aber auch bekannte Bild von Versuchen an Zwillingen in Auschwitz-Birkenau oder in Auschwitz zurückgriff. Rüdiger Vossen hat 1983 noch eine Begleitpublikation herausgebracht. Auch darin nahm er das Thema Verfolgung, auch in längeren Zeitverläufen, nahm darin einen expliziten Stellenwert ein. Er versuchte sichtlich die Schuldabwehr und Schuldumkehr zu überwinden. Auch trat er mit seiner Darstellung der Argumentation entgegen, dass es sich erst nach 1943 um rassistische Verfolgung gehandelt habe. Unter anderem ging er dabei auf die Deportation ins Generalgouvernement 1945, vor allem auch von Hamburg aus ein, schnitt auch heikle Themen an, wie das der Zwangssterilisation, und er ließ Aussagen aus Selbstzeugnissen Überlebender in seine Darstellung einfließen. So etwas wie lokale Zwangslager seit 1935, die Einweisung in Konzentrationslager während der sogenannten Aktion Arbeitsscheureich 38 oder aber auch die besondere Rolle der Polizei freilich thematisierte er nicht. Aber da ist auch achten, dass Vossen zu dieser Zeit zum Beispiel noch nicht auf so etwas wie Michael Zimmermanns bis heute einschlägige Publikation Rassenutopie und Genozid, die nationalsozialistische Lösung der Zigeunerfrage zurückgreifen konnte. Die erschien nämlich erst 1996 als erstes Standardwerk, kann man so sagen. Damit ging seine Deutung, also Vossens Deutung zu dieser Zeit, mit denen der RCU wohl weniger im inhaltlichen Detail über die NS-Verfolgung auseinander. Größere Unterschiede lassen sich meines Erachtens in Bezug auf den Stellenwert der zweiten Schuld und von Kontinuitätsfragen feststellen. Bei Vossen war anstatt von Kontinuitäten und ich denke sehr bewusst von einem Nachspiel die Rede. Ohnehin ging es nicht wirklich um inhaltliche Details, sondern eben um die Frage, wer hier eigentlich über wen sprach und sprechen wollte. Letztlich war die persönliche Verletzung auf Seiten Vossens so groß, dass er vor allem der RCU immer wieder vorwarf, unredlich politisch zu intervenieren und aus Beziehungen zu Nicht-Zigeunern lediglich wirtschaftliches und politisches Kapital schlagen zu wollen. Er sprach dabei von militanten Bürgerrechtsvertretern, die eine Politik der Konfrontation und politischen Nötigung verfolgen würden. Auf seine Weise produzierte Vossen hier auch sehr unglücklich mit solchen Äußerungen den Vorwurf, Sinti und Roma könnten nicht Experten sein, beziehungsweise argumentierten zu wenig objektiv, beziehungsweise zu politisch. Und er verwies immer wieder auf Uneinigkeiten und Zerwürfnisse innerhalb der Minderheit, ebenfalls ein sehr gern bedientes Motiv übrigens bis heute. Mit dem Vorwurf der konfrontativen Militanz bezog er sich auch auf den Hungerstreik, in den sich einige Sinti und Roma aus Hamburg 1983 begeben hatten. Für Vorbereitungen der Ausstellung wollte die RCU sogenannte Landfahrerakten einsehen, die von der Polizei bis in die 70er Jahre geführt worden waren und nun im Staatsarchiv lagerten. Als ihnen die Einsicht verwehrt wurde, zogen Vertreter der RCU zum einen vors Verwaltungsgericht und traten im September 1983 in einen Hungerstreik, und zwar an einem hochsymbolischen Ort, nämlich an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die es ja so in der Form, wie sie sie heute gibt, da noch gar nicht gab. Aber Sie sehen sozusagen diese Gruppe der Hungerstreikenden hier vor dem Eingang des Dokumentenhauses, was, wenn ich es richtig im Kopf habe, 81 sozusagen der Öffentlichkeit übergeben wurde, also noch recht neu war. Nach einem Tag wurde zwischen der RCU und der Stadt Hamburg dann eine Einigung erzielt und die Akteneinsicht wurde gestattet. Solche Art Besetzungen und Hungerstreiks an gerade solchen symbolträchtigen Orten war ein Mittel der Sichtbarmachung von Wissen, das sich in den 80er Jahren unter Deutschen, Sinti und Roma, also in der Bürgerrechtsbewegung zunehmend etablierte. Ein hohes Maß an Öffentlichkeit hatte bereits 1980 der Hungerstreik von Sinti an der KZ-Gedenkstätte Dachau erreicht, der sich unter anderem gegen rassistische Sondererfassungen durch Justiz- und Polizeibehörden richtete, die eben immer wieder auch auf Akten der NS-Zeit basierten und gefordert wurde, damals in Dachau neben der Anerkennung des Völkermordes auch die Überführung der NS-Akten ins Bundesarchiv. Ein Jahr später, 1981, hatten Bürgerrechtler Räume des Universitätsarchivs Tübingen besetzt. in dem ebenfalls NS-Akten lagerten. Die Aktivisten erzwangen dann die Herausgabe des Materials und dessen Überführung ins Bundesarchiv nach Koblenz. Also das ist quasi direkt im Vorlauf zu diesem Hungerstreik gewesen. Worum es in Hamburg ja auch und vor allem ging, und auch das bettet sich somit in diesen breiteren Kontext, war der Umgang mit Aktenmaterial. Der Umgang mit Material aus dem Nationalsozialismus ist ein Kernthema für die Wissensgeschichte der NS-Verfolgung von Sinti und Roma, nicht nur in Hamburg. Vor allem der Verbleib und der Umgang mit Material der rassenhygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle am Reichsgesundheitsamt spricht Bände. Diese Forschungsstelle hatte es seit 1936 gegeben. Geleitet wurde sie von dem schon mal erwähnten Rassentheoretiker Robert Ritter. Er und seine Mitarbeiterin führten genealogische und pseudowissenschaftliche Untersuchungen an als Zigeuner bezeichneten Menschen durch. Vor allen Dingen legten sie damit Kriterien zur sogenannten Rassenbestimmung fest und erstellten Gutachten. Und genau diese Kriterien und Gutachten waren die wesentliche Grundlage für unzählige Verhaftungen, für Zwangssterilisation und für Deportation. Seit 1944 verbrachte die Forschungsstelle ihr Material nach außerhalb von Berlin. Es wurde auf Polizeiinstitutionen, vor allem das Bayerische Landeskriminalamt, verteilt, teilweise bei Privatpersonen gelagert. Das waren dann oftmals Wissenschaftlerinnen, die selbst an der rassenhygienischen Forschungsstelle gearbeitet hatten oder sich in deren Tradition stellten. Oder es wurde, wie eben in Tübingen, in diversen universitätsnahen Institutionen untergebracht. Wichtig ist, dass das Material extrem verstreut war, unter der Hand permanent weitergereicht wurde und beständig im Umlauf war. Zum einen als Grundstück für kriminalpolizeiliche Arbeit und zum zweiten als Material für rassistische Wissenschaft. Etwa zum Beispiel für die Arbeiten von Sophie Erhardt, noch ein wichtiger Name, die nach Ende der 60er Jahre über Zigeunerschädel publizierte und Mitte der 70er Jahre über Handfurchen von Zigeunern. In Hamburg wurden Teile des Materials aus dem Nationalsozialismus nach 1945 für den Aufbau einer Zigeunerdienststelle bei der Kriminalpolizei genutzt, die seit Anfang der 50er Jahre dann Landfahrerdienststelle hieß. Und es floss damit, also dieses Material floss damit direkt in die von dieser Dienststelle angelegten Landfahrerakten ein. In diesen Akten trugen Polizisten bis in die 70er Jahre akribisch Daten über Hamburger Sinti und Roma zusammen. Wohlgemerkt, ich kann es nur einfach nochmal betonen, nicht ermittlungsbezogen, sondern minderheitsbezogen und meistens familienweise. 1980 übergab die Polizeibehörde die ungefähr 1120 Landfahrerakten ans Hamburger Staatsarchiv. Sie enthielten Personenstandsurkunden, teils Polizeivorgänge, Anklagen, Urteile aus der Nachkriegszeit, aber eben auch aus der NS-Zeit. Außerdem nationalsozialistische Genealogien, Personenfotografien, schriftliche Vorgänge und Entscheidungen zu Personen. In vielen Akten fanden sich wohl auch Gutachten der rassenhygienischen Forschungsstelle bzw. Kopien davon. Da dieses Material so verstreut war, wie ich es vorhin beschrieben habe, und teils eben auch über persönliche Kontakte, zum Beispiel dem Zigeunerexperten Hermann Arnold, besorgt worden war, war es nicht unbedingt andernorts einfach so irgendwie zugänglich. Und das erklärt vielleicht auch nochmal besonders diese Vehemenz, mit der die RCU auf die Akteneinsicht drang. Das Staatsarchiv reagierte, wie gesagt, abschlägig und verwies dabei auf Schutzfristen. Innerbehördlichen Briefwechseln wurde den Vertretern der RCU dann immer wieder Naivität in Sachen archivrechtlicher Regelungen bescheinigt. Der Hamburger Senat beauftragte daraufhin den Vorsitzenden Richter am Landgericht Hamburg, Günther Bertrand, damit die vorhandenen 1120 Landfahrerakten zu prüfen. Vor allen Dingen, ob sich daraus ungeklärte NS-Verbrechen ableiten ließen. Aber auch daraufhin, wann sie angelegt worden waren und ob sich darin NS-Material findet. Bertram kam zu dem Ergebnis, dass sich darin nichts Relevantes für strafrechtliche Ermittlungen findet und stellte recht lakonisch fest, dass am Rande vermerkt werden könne, dass zum Beispiel alte NS-Genealogien auch in die polizeilichen Unterlagen eingegangen seien. Um allerdings zu belegen, wie wenig einzelne Beamte seinerzeit gewusst haben konnten, zitierte er unter anderem eine Aussage eines Polizeibeamten aus dem Jahr 1950, bezog sich also selbst wieder auf ein bestimmtes Wissen. Das Zitat war folgendermaßen: Soweit mir erinnerlich, handelte es sich bei den Umsiedlungen der Zigeuner um vorbeugende Maßnahmen, in der Hauptsache gegen Asoziale. Auf dem Weg zu einem Umdenken war offensichtlich auch 1983 noch einiges zu tun. Deutungshoheiten zu durchbrechen, versuchten Hamburger Sinti und Roma auch auf anderen Wegen. Sie intervenierten anhaltend in Bürgerschaftsdebatten, stellten Anfragen, zum Beispiel auch zur Arbeit der Kripo, gaben Pressekonferenzen und erarbeiteten eigene Publikationen. Was Sie hier sehen, ist eine sehr frühe Publikation der RCU von 1982. Deren Entstehungsgeschichte müsste man eigentlich auch noch mal schreiben, weil dem vorausgegangen war ein Versuch, einen Bericht durch die Behörde für Jugendarbeit und Soziales erstellen zu lassen, der aus mehreren Gründen dann gescheitert ist. Es gab dann später in den 80er Jahren quasi noch mal eine Zweitauflage von Behördenseite. In dieser Publikation aber informierte die RCU über die Geschichte der Minderheit und vor allem über strukturellen Rassismus, von dem Sinti und Roma in Hamburg bis in die Gegenwart betroffen waren. Ein großes Thema waren zum Beispiel Zutrittsverbote zu Restaurants in Hamburg. Der Abschnitt zur NS-Verfolgung darin wurde übrigens von Donald Kenrick verfasst. Ein britischer Sprachwissenschaftler, der mit einem Kollegen Anfang der 70er Jahre ein recht wichtiges Buch über die Verfolgung von Roma in Europa veröffentlicht hatte. Das verweist auch nochmal auf die Bedeutung des internationalen Kontextes in Bezug auf das Agieren der Bürgerrechtsbewegung, aber eben auch hinsichtlich des potenziell vorhandenen Wissens über die NS-Verfolgung. Also auch da wären sozusagen Referenzen gewesen, auf die man sich schon hätte beziehen können, wenn man danach fragt, was war denn möglich an zugänglichem Wissen. An diesem irgendwie verdichteten Blick auf die frühen 80er Jahre in Hamburg, und ich habe mich ja im Grunde in einem Zeitraum von ungefähr 2 Jahren jetzt bewegt, zeigt sich, wie umkämpft das Wissen über den Nationalsozialismus war. Und dass es dabei um ganze Wissenssysteme ging, inklusive dominierender Aussagen und dominierender Wissensproduzenten. Das zeigte sich auch in späteren Auseinandersetzungen immer wieder, und das nicht nur in Hamburg. Im Grunde forderte die Bürgerrechtsbewegung seit ihrer Etablierung das, was die unabhängige Kommission Antiziganismus in ihrem recht beeindruckenden Bericht von 2021 mit ihrem Titel formulierte, nämlich einen grundlegenden Perspektivwechsel. Dieser Bericht, der infolge eines Bundestagsbeschlusses erarbeitet wurde, bietet selbst umfangreiche Informationen für eine Wissensgeschichte der NS-Verfolgung. Und er katapultiert mich und Sie sozusagen von den 80er Jahren in die Gegenwart, in der sich in Sachen politische Beschäftigung mit dem Thema Antiziganismus ja viel bewegt, unter anderem auch hier in Hamburg. Interessant ist freilich, und das bliebe, glaube ich, zu beobachten, welchen Stellenwert dabei die NS-Verfolgung in welcher Deutung und mit welchen Schwerpunktsetzungen auch zukünftig eigentlich haben wird. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein Projekt verweisen, das aktuell im Entstehen ist und meines Erachtens extrem wichtig ist für zukünftiges Wissen, nämlich die Enzyklopädie des NS-Völkermords an den Sinti und Roma in Europa. Die ist erst jüngst online gegangen und wird fortlaufend befüllt. Also man findet da noch ganz viele Lücken, ist aber im Aufbau. Sie verbindet die Geschichte der NS-Verfolgung mit der Nachgeschichte, also eben auch mit wissensgeschichtlichen Perspektiven. Vor allem aber wird sie zukünftig erstmals systematisch Informationen über die Verfolgung von Sinti und Roma in verschiedenen europäischen Staaten bereithalten, über Tatorte, Täterinnen und auch Nachwirkungen. Und damit wird sie im Prinzip auch der europäischen Dimension der NS-Verfolgung gerechter werden, Stand, den man so zum Beispiel in den 80er Jahren noch gar nicht im Blick gehabt hat. Dabei würde ich es erstmal belassen und freue mich jetzt auf Fragen und die Diskussion.
Das war die Kulturwissenschaftlerin Yvonne Robel über den NS-Genozid an Sinti und Roma und den Wandel von Deutungshoheiten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie hat diesen Vortrag gehalten am 6. Juni 2024 an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg im Rahmen der Vorlesungsreihe Erfahren, Erkunden, Erkennen – Wissensgeschichtliche Perspektiven auf den Nationalsozialismus.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.